ARD.
Zwischen Hamburg und Haiti als Podcast für Sie jederzeit in der ARD Audiothek.
NDR Info. Zwischen Hamburg und Haiti.
Wir waren schon mehrmals mit dem Wohnmobil unterwegs, zwischen Hamburg und Haiti mit Udo Schmidt. Aber noch nie so lange wie heute. 4 Jahre bisher jedenfalls. Im Sommer 2020 ist Vanja Budde mit ihrem Wohnmobil gestartet und seitdem ist sie mit nur ganz kurzen Unterbrechungen in Europa unterwegs. Mehr als ein Dutzend Länder hat sie inzwischen bereist. Erfahren, muss man eigentlich sagen. Das Ganze also eine Art Extremcamping. Darüber wollen wir jetzt mit der Nomadin Vanja Budde reden. Hallo Vanja.
Hallo nach Hamburg, lieber Udo.
Vanja, ist das passend, dich Nomadin zu nennen?
Ja, ich finde schon. Also ich bin immer unterwegs, selten an einem Fleck länger. Und jetzt bin ich nicht die klassische Nomadin, ich hüte keine Herden, aber ich gehe zum Beispiel auch auf die Jagd in jedem Land. Immer auf der Jagd nach der günstigsten lokalen SIM-Karte für Gigabyte. Die brauche ich ja.
Ohne Herde, aber auf der Jagd. Wie bist du denn zu dieser Umtriebigkeit gekommen? Bist du so Spross einer eingefleischten Campingfamilie? Kommst du daher?
Nein, gar nicht. Ich hatte noch nie einen Fuß auf einen Campingplatz gesetzt vorher. Ich hatte auch noch nie ein Wohnmobil betreten. Diese Lebensweise und diese Art Urlaub zu machen war mir völlig fremd, haben wir nie gemacht. Ich wollte wieder reisen, ich wollte ganz Europa sehen, ich habe einen Hund und ich wollte nicht mehr so viel fliegen. Und saß eines Abends auf dem Sofa und habe einen Doku-Film geguckt über eine Frau, die in ihrem Kastenwagen lebt, in ihrem kleinen Wohnmobil. Und das war ein Heureka-Moment für mich, weil ich dachte, genau das ist es. Dann habe ich auch nicht mehr immer den Ärger mit den Hotels und dem Hund und habe immer mein kleines Rundfunkstudio dabei und auch eine kleine Ferienwohnung auf Rädern. Das ist ja total genial, das mache ich. Und dann habe ich mir so einen Kastenwagen auch mal ausgeliehen und bin damit an die Nordsee gefahren im Winter und fand das total toll. Und dann habe ich mir auch einen gekauft.
Rundfunkstudio dabei, sagst du. Jetzt gerade erwischen wir dich aber nicht im Wohnmobil, oder? Du bist in Deutschland, machst mal eine kurze Pause, nicht, vom Nomadendasein?
Genau, ich bin im Sommer eigentlich immer mal in Deutschland, weil ich habe hier natürlich noch meine Freunde und meine Eltern, die ich besuche. Und ich gehe auch immer zu diesen Vorsorgeuntersuchungen hier in Deutschland zu den Ärzten.
Also du bist eine gute, vernünftige Deutsche, darf ich das mal so sagen?
Entschuldige. Ich kann nicht aus meiner deutschen, genau. Nee, das stimmt, ja.
8 Quadratmeter Wohnmobil, ja, so groß ist es ja. Alleine mit Hund, das ist ja irgendwann kein Urlaubsgefühl mehr. Wie hältst du das aus? Muss doch manchmal ziemlich einsam sein, oder?
Also Urlaubsgefühl, klar, das ist das ganz schnell nicht mehr. Also am Anfang war das ein totaler Freiheitsrausch. Meine erste Fahrt nach Italien, ich werde es nie vergessen, ich war total high wie auf Droge. Und traurigerweise funktioniert ja das menschliche Gehirn so, dass es sich an alles gewöhnt, auch an die Freiheit. Und das Leben im Wohnmobil ist jetzt für mich Alltag. Und wenn ich Urlaub mache, dann bin ich manchmal auch gar nicht im Wohnmobil, sondern bei Freunden oder bei meinem Bruder in der Wohnung und mache dann quasi Urlaub vom Vanlife. Aber mit der Einsamkeit ist das so, dass ich eigentlich nie einsam bin, weil erstens, und das muss man auch, glaube ich, so fühlen, bin ich mit mir selber ganz gerne mal allein. Also ich komme gut mit mir selber klar, bin aber auch wenig allein. Also nicht nur treffe ich ja unterwegs dauernd andere Traveler. Dieses Leben im Wohnmobil ist ja auch ganz schön beliebt und das machen gar nicht so wenige Leute, auch dauerhaft, so wie ich. Und man trifft sich auf Stellplätzen, auf Parkplätzen, am Waschsalon und man quatscht und bei mir kommt noch dazu, dass ich ja Journalistin bin und ich arbeite ja weiter und mache Interviews mit den Menschen in den Ländern, die ich bereise, für Rundfunksendungen, für Zeitungsartikel, aber auch für meinen Blog auf meiner Homepage. Und so habe ich ganz viel Kontakt und bin eigentlich nie einsam und auch sehr selten alleine.
Und du hast ja so eine Art groben Plan. Wir hören ja gleich ein paar Geschichten von dir. Und der bedeutet, im Winter bist du im Süden und im Sommer im Norden. Ist das so richtig wiedergegeben?
Ja, genau. Also eines der riesigen Privilegien dieser Lebensart, im Wohnmobil herumzucruisen und sich völlig frei entscheiden zu können, wo man hinfährt, ist für mich, ich bin Sonnenanbeterin. Ich liebe die Sonne und das Licht und das Meer. Und ich empfinde es als großartig, den deutschen Winter nicht ertragen zu müssen und bin im Winter im Süden und im Sommer immer im Norden. einen Sommer in Polen und einen Sommer in Dänemark und jetzt den Sommer in Finnland. Und überwintert habe ich schon in Süditalien, in Apulien, auf Sizilien und in Portugal. Und das finde ich nach wie vor großartig.
Von Sizilien hören wir gleich auch noch. Jetzt aber cruisen wir erstmal mit Vanja Budde im Norden herum, in Finnland.
Im kleinen Hafen der Stadt Lappeenranta in Karelien im Südosten Finnlands. Die schneeweiße MS Camilla legt ab und fährt hinaus auf den Saimaa-See. Zur Grenze nach Russland sind es keine 100 Kilometer. Früher kamen tausende Tagestouristen aus dem großen Nachbarland im Osten, um in Lappeenranta einzukaufen und Ausflüge zu unternehmen. Die Sonne glitzert auf dem glasklaren Wasser des Sees. Kapitän Jari Hämmeläinen kneift auf der Brücke die Augen zusammen. Er muss vorsichtig um viele Inseln und Inselchen herum navigieren.
Der Saimaa ist der viertgrößte See in Europa. Eine sehr große Seenlandschaft und sehr schön. Wir steuern jetzt den Saimaa-Kanal an. Wir fahren immer noch ein Stück in den Kanal hinein, obwohl der derzeit wegen Russlands Krieg in der Ukraine geschlossen ist. Aber der Saimaa selbst ist wunderschön. Er hat über 4000 Quadratkilometer und eine Küstenlinie von über 15.000 Kilometern, was ein Drittel des Umfangs der Welt ausmacht.
Jari Hämmeläinen, Mitte 60, runder Bauch, trägt kurze Hosen und ein buntes T-Shirt. Vor dem Ukraine-Krieg fuhr er oft ganz durch den 43 Kilometer langen Saimaa-Kanal bis ins nahe St. Petersburg. Der Kanal verbindet nämlich seit 1856 das Saimaa-Seensystem mit der Ostsee und führt durch russisches Territorium. Doch wegen des Überfalls auf die Ukraine hat Finnland seine 1400 Kilometer lange Grenze zum großen Nachbarn Russland geschlossen. Ein japanischer Tourist aus der Riesenstadt Tokio steht an der Reling und bewundert die karelische Landschaft am Kanalufer. Die sanften Hügel und die dichten, scheinbar endlosen Nadelwälder. Zwischen Japanern und Finnen gäbe es viele Gemeinsamkeiten, sagt er.
Die Leute möchten nicht das Gespräch dominieren. Die sind eher freundlich und warten auf Stille. In Japan nennen wir das Ma. Ma ist die Zeit zwischen den Gesprächen. Wir mögen es nicht, anderen ins Wort zu fallen. Ich denke, in Italien zum Beispiel neigen die Menschen dazu, sehr viel zu sprechen. Und wenn es eine Pause im Gespräch gibt, fühlen sie sich unbehaglich. Aber in Finnland und in Japan ist das nicht so.
Tatsächlich sind viele Finnen zurückhaltend und schweigsam, vor allem Fremden gegenüber. Wer sie von einer anderen Seite kennenlernen möchte, sollte mit ihnen in die Sauna gehen. Zum Beispiel in die der Polar Bears, der Eisbären von Joensuu, rund 200 Kilometer nördlich von Lappeenranta. Über die Wasserstraßen ebenso erreichbar wie über schmale, idyllische Landstraßen und mit Fähren, einmal längs durch die Saimaa-Seenplatte. Die Joensuu-Eisbären sind ein Saunaverein, dessen Mitglieder sich auch dem Winterschwimmen im eiskalten See verschrieben haben. In der kochheißen Sauna herrscht eine entspannte Atmosphäre. Ein halbes Dutzend Männer und Frauen in Badekleidung schwitzt, scherzt und plaudert. Denn in der Sauna, im brodelnden Dampf des Aufgusses, der hier Löyli heißt, fühlen sich die Finnen wohl und sicher, wie im Mutterleib, sagen die Finnen.
About 3 or 4 times a week.
Ich komme so 3-4 Mal in der Woche. Es ist gut für meine Gesundheit.
Because there is so beautiful nature.
Es gibt hier auch so schöne Natur. Bäume und Gras, das gibt mir Kraft. Wir haben ein schönes Miteinander. Die Vereinsmitglieder sind sehr nett.
Drei Millionen Saunen soll es in Suomi geben, wie Finnland auf Finnisch heißt. Vielleicht gelten die Finnen darum als das glücklichste Volk der Welt. Vielleicht auch, weil sie so viel Platz haben. Finnland ist fast so groß wie Deutschland, hat aber statt 80 nur 5,5 Millionen Einwohner.
So leicht in die Natur zu gehen. Man muss nicht mit den S-Bahnen erstmal eine Stunde lang fahren, sondern das ist überall.
Sagt Nelly, die nach vielen Jahren als freiberufliche Tänzerin in Berlin in ihre Heimat Karelien zurückgekehrt ist.
Und ich glaube, wir haben so eine tiefe Verbindung mit der Natur noch, weil Wir haben ja keine lange Kulturgeschichte. Wir wohnten in Wäldern noch vor 100 Jahren dann. Wir haben von Natur gelebt, so. Die Verbindung ist noch da. Und im Sommer ist es schön, dann einfach das einfache Leben zu führen, Nähe von Natur. Die Beeren sammeln und die Pilzen und in der Sauna gehen und das Wasser aus den Quellen zu holen.
Rund um den Saimaa haben viele Finnen ihre geliebten Sommerhäuschen, die Mökkis. Aus Holz gebaut, ohne fließend Wasser und Strom, dafür aber mit Bootsanlegesteg und Saunahütte. Hier kann man auch dem Volkssport Angeln frönen. Der riesige See ist bekannt für seinen Fischreichtum. Das Sommerhaus von Jari Hemmeläinen steht auf einer Insel im Saimaa. Nach Jahrzehnten auf der Steuerbrücke geht der Kapitän bald in Pension. Er freut sich darauf, dann mehr Zeit in seinem Möcki zu verbringen.
Jeden Tag, wenn ich dort bin, heize ich die Sauna ein. Ich entspanne mich in der Sauna, lege mich dann auf die Terrasse, lege die Füße hoch und mache eine Viertelstunde ein Nickerchen. Dann nehme ich ein Bier raus und genieße ein Bier. Ja, so ist das.
Finnland ist ein sicheres Reiseland, ganz bestimmt, aber Vanja, die Einsamkeit ist dort auch besonders groß, oder?
Ja, Finnland ist dünn besiedelt, es ist fast so groß wie Deutschland, hat aber kaum Einwohner und man findet sie dann in den Wäldern verstreut. Mein Problem mit Finnland war, ich hatte einen totalen Kulturschock. Ich hatte auf Sizilien überwintert, war durch den Balkan gereist und kam nun nach Finnland und die Mentalität ist eine total andere. Die Finnen sind sehr zurückhaltend. Die sprechen nicht gern mit Fremden und ich habe Wochen gebraucht, bis mir auffiel, das liegt gar nicht an mir, die haben nichts gegen mich, die sind einfach so. Ansonsten ist Finnland zum Campen großartig, das kann ich nur empfehlen, weil man kann nicht in den Wäldern freistehen, da gibt es nur diese Sommerhäuschen, die Mökkis und Privatstraßen und da war ich am Anfang ein bisschen enttäuscht, aber es gibt an den Seen überall so kleine Strandbäder, sogar mit Dusche, die ist sogar manchmal warm und Badesteg und da kann man auf den kleinen Parkplätzen stehen, das stört die Finnen überhaupt nicht, da sagt keiner ein böses Wort.
Aber war das Finnland so ein Erlebnis, wo du für dich manchmal gedacht hast, ja, wie soll ich sagen, jetzt komme ich mal an meine Grenzen, so lost in Suomi?
Ja, am Anfang habe ich mich so ein bisschen fremd gefühlt, weil ich keinen Kontakt zu den Finnen fand. Das hat sich dann ja sehr geändert, als ich mit denen in die Sauna gegangen bin. Also unbedingt, wer nach Finnland fährt, sofort in eine öffentliche Sauna, weil da sind die Finnen ganz anders. Ansonsten war Finnland einfach für mich, weil ich komme eher an meine Grenzen, was so steile Bergstraßen angeht. Vor denen habe ich wirklich Angst, wenn die dann so quasi einspurig sind und von oben kommt mir der Milchlaster entgegen und ich bin auf der Abgrundseite und rechts geht's hunderte von Metern abwärts und es gibt keine Leitplanke, nur so einen angemalten Stein. Und dann soll ich da rückwärts fahren. Das ist für mich die absolute Albtraumsituation. Aber da kriege ich schon schweißnasse Hände hier im Studio, wenn ich nur dran denke. Rückwärts kann ich nicht gut fahren. Ich muss oft rückwärts auf Fähren. Da stelle ich mich dann selten dämlich an. Was mich auch so an meine Grenzen bringt, was ich vorher nicht wusste, weil ich ja in einer Großstadt gelebt habe, lange in Berlin. Das sind so Extremwetterereignisse. Wenn man im Wohnmobil lebt, ist man den Elementen einfach total ausgesetzt. Und ich hatte eine Nacht auf Sardinien, da stand ich alleine, freistehen nennen wir das, allein am Strand. Hatte die Wetter-App nicht gecheckt, böser Fehler, weil es kam ein Sturm mit bis zu 100 km/h Böen und Starkregen, dass ich gedacht habe, die Welt geht unter. Und ich musste dann nachts im Dunkeln da rumrangieren und auf den Hügel rauffahren, weil um mich rum alles überflutet war und das Wohnmobil wurde vom Sturm durchgeschüttelt. Ich war mir nicht sicher, dass es nicht umkippt. Und das war die allerlängste Nacht meines Lebens. Das ist auch bisher so das Schlimmste, was mir im Wohnmobil passiert ist. Und das war Eine Nacht, wo ich mich wirklich alleine gefühlt habe und mein Hund mich mit großen Augen anguckte, weil der spürte natürlich meine Angst. Aber als dann am nächsten Morgen die Sonne aufging, war ich sehr froh und war auch daran gewachsen. Also Schlimmeres ist mir nicht mehr passiert. Also die Dachluke war mal ein bisschen undicht, aber das habe ich dann halt richten lassen in der Werkstatt und alles geht irgendwie dann doch immer gut. Aber das sind so die Dinge, da habe ich Angst vor. Hohe Brücken auch an windigen Tagen. Da habe ich dann wirklich Schiss und da muss man dann aber durch. Ne? Geht ja nicht anders.
Alles geht irgendwie gut, ist ja ein schönes Motto für so eine Reise, würde ich mal sagen. Eins müssen aber doch noch erwähnen, du bist als Frau allein unterwegs, klar mit Hund, aber eben nur mit einem Hund. Hältst du dich da als Frau an besondere Vorsichtsregeln?
Ja, und der Hund ist auch noch uralt wie Methusalem. Ich glaube nicht, dass er noch viel Eindruck macht. Ja, ich habe ein paar Vorsichtsmaßnahmen und ein paar Regeln, die ich aber allen Wohnmobilisten empfehlen würde, auch Männern. Ich fahre äußerst ungern im Dunkeln auf einem Platz, wo ich übernachten möchte, muss, will, weil ich den dann nicht einschätzen kann. Jetzt gar nicht, ist es da gerade, hat es Schlaglöcher, ist eine Straße nebenan, ist es da hübsch oder nicht, sondern wie ist da so die Atmosphäre und die Stimmung? Also rotten sich ein paar Jugendliche zusammen und gucken komisch, liegt es überall voll mit Glasscherben. Das ist immer ein Zeichen dafür, dass da Autos aufgebrochen und Scheiben eingeschmissen werden. Oder sonstige Hinterlassenschaften, die auf rege Partytätigkeit hindeuten. Sowas sieht man im Tageslicht und wenn man schlau ist, fährt man weiter. Ich fahre auch immer weiter, wenn ich ein komisches Gefühl habe. Auch wenn ich das gar nicht rational begründen kann, weil der Platz eigentlich schön ist. Wenn ich ein komisches Bauchgefühl habe, fahre ich sofort weiter. Ich bleibe da nicht. Also ich habe auch gelernt, meiner Intuition zu vertrauen. Ansonsten ist mir als Frau allein in Europa nie etwas Unangenehmes passiert. Ganz im Gegenteil. Die Menschen sind meiner Erfahrung nach in ihrer riesengroßen Mehrheit freundlich, interessiert und hilfsbereit und empathisch. Und im Süden sind die Männer natürlich auch Gentlemen. Und wenn dann eine Frau kommt mit einem großen Auto auf einer engen Straße in den Bergen, dann fahren sie freiwillig rückwärts, damit ich das nicht tun muss. Und das finde ich sehr nett.
Mit Gentlemen unterwegs auf den Straßen, auch schön. Vanja, wir waren im Norden, im Sommer. Nun ist es Winter. Es geht nach Italien, nach Palermo, auf Sizilien, mit Vanja Budde.
So, welcome. My name is Hermes. We'll be together for a couple of hours. We're gonna walk around town.
Stadtführer Hermes, benannt nach dem Götterboten, führt die Teilnehmer der Anti-Mafia-Tour durch die quirligen Straßen und den chaotischen Verkehr seiner Heimatstadt Palermo, Hauptstadt und kulturelles Zentrum der größten Insel im Mittelmeer, Sizilien. Er stoppt vor dem mächtigen Teatro Massimo und schiebt sich die Sonnenbrille in die dunklen Locken. Die beeindruckende Oper im Herzen von Palermo wurde 1897 eröffnet. Hermes wirft einen Blick auf das architektonische Meisterwerk im neoklassizistischen Stil. Auf die monumentale Fassade, die korinthischen Säulen und die große Kuppel. Hier werden Verdi, Puccini und Mozart gespielt. Doch bekannt sei das Teatro Massimo vor allem aus dem Film Der Pate mit Marlon Brando, klagt Hermes.
Diese Art von Filmen, zusammen mit den Nachrichten, die aus Sizilien in den 70er und 80er Jahren kamen, als Menschen praktisch jeden Tag auf der Straße getötet wurden, haben im Laufe der Jahrzehnte dieses Bild aufgebaut, die Vorstellung, dass Sizilien Mafia bedeutet. Früher hatten die Leute Angst, hierher zu kommen. Sie fürchteten, dass ihnen hier etwas passieren könnte.
Die Zeit des öffentlichen Mordens ist vorbei. Heute ist die historische Altstadt ein beliebtes Touristenziel. An der Addio Pizzo Tour nimmt etwa ein Dutzend Männer und Frauen aus den Niederlanden, Deutschland, Großbritannien und den USA teil.
Unser Wissen ist sehr limitiert, eben aus solchen Filmen.
Wir wollten wissen, was die Mafia konkret für die Einheimischen bedeutet, erklärt von jemandem, der aus der Stadt kommt. So kann man die Berichterstattung über die Mafia in den Zeitungen oder im Fernsehen besser einordnen.
Das Pizzo genannte Schutzgeld zahlten noch Anfang der 2000er Jahre nahezu alle Geschäftsleute, auch im Stadtzentrum. Der Cosa Nostra geht es dabei nicht um 20 oder 50 Euro im Monat, erklärt Hermes, sondern um Einfluss durch Einschüchterung.
In dem Moment, in dem wir ihnen auch nur 5 Euro geben, signalisieren wir ihnen, ich erkenne dich an, ich erkenne deine Macht an, deine Autorität über mich, über meinen Laden, über mein Gebiet. Wenn wir Pizzo bezahlen, geben wir nicht nur Geld, wir geben ihnen Macht.
Die Macht, zum Beispiel den Ausgang von Wahlen zu manipulieren, Strohmänner in hohe politische Ämter zu hieven und ganze Parteien zu beeinflussen. Vor 20 Jahren gründete sich darum die Kampagne Addio Pizzo. Sie ruft Palermos Ladeninhaber dazu auf, kein Schutzgeld mehr zu zahlen. Seitdem gibt es Aufkleber für die Schaufenster derjenigen, die sich mutig weigern. Und eine Liste, auf der mittlerweile etwa 1000 mafiafreie Geschäfte stehen.
Man kann die Mafia mit einer einfachen Geste bekämpfen, nämlich indem man entscheidet, wo man sein Geld ausgibt. Man muss kein Polizist sein, man muss kein Richter sein. Wir brauchen keine Waffen. Unsere Waffe ist der kritische Konsum, das heißt, zu entscheiden, wo wir unser Geld ausgeben.
Zum Beispiel im Geschäft von Valentina. Sie verkauft in der Via Emanuele sizilianische Spezialitäten. Am Schaufenster klebt unübersehbar der Addio Pizzo Aufkleber.
Auch um der Mafia ein Signal zu senden, dass sie hier nicht herzukommen brauchen. Und auch um denjenigen, die vielleicht Probleme mit der Mafia haben, Vertrauen zu geben. Vielleicht ändern so noch viele andere Menschen ihre Meinung und treten der Organisation bei.
Angst habe sie nicht, sagt Valentina. Die Gemeinschaft der Addio Pizzo-Kampagne schütze sie. Auch Hermes betont, weder den Initiatoren noch den Geschäftsleuten sei jemals etwas geschehen. Nach den vielen Morden bis in die 90er Jahre hätten die Menschen auf der Insel gegen die Cosa Nostra aufbegehrt. Vor allem nach dem Bombenattentat auf den Richter Giovanni Falcone 1992. Auch der Staat schlug mit Razzien und Verhaftungen zurück. Die Bosse hätten daraufhin ihre Strategie geändert.
The local mafia bosses with the hat and the shotgun and then from the same mafia guy.
Statt auf Bomben und Maschinengewehre setzen sie heutzutage auf Banker und ITler, die das schmutzige Drogengeld in digitale Märkte und Kryptowährungen investieren.
Als nächstes macht Hermes an der Kathedrale Halt, um über die Rolle der Kirche im Kampf gegen die Mafia aufzuklären. Das riesige Gotteshaus aus dem 12. Jahrhundert vereint verschiedene architektonische Stile. Arabisch, normannisch, gotisch, barock und neoklassizistisch. Damit ist die Kirche ein Symbol der kulturellen Vielfalt Siziliens. Am Platz der Schande in der Nähe des Rathauses sind dann korrupte Politiker das Thema und der Einfluss der Mafia auf die Wahlen.
Weil die Mafiosi nicht mehr die Popularität haben, die sie früher hatten, werden immer mehr von ihnen verhaftet. Aber entscheidend ist, sie auch auf allen anderen Ebenen zu bekämpfen, also auf Bildungs-, Verwaltungs-, politischer und vor allem wirtschaftlicher Ebene.
Nach 3 Stunden ist die Gruppe nicht nur umfassend über die Strukturen der Mafia und den Kampf gegen sie informiert, sondern hat auch viel von Palermo gesehen. Mette und Anne aus Amsterdam sind bei aller neuen Einsicht in die Probleme doch auch begeistert von Palermo.
Es ist eine schöne Stadt.
Perfekt, um zu Fuß herumzulaufen.
Gutes Essen.
Es gibt großartige Restaurants und Kaffeebars und all die historischen Monumente.
Ich mag Architektur und Geschichte, diese Mischung aus alt und neu.
Und das Wetter ist toll.
Schönes Palermo trotz Mafia, Vanya. Mehr als ein Dutzend Länder in 4 Jahren. Gibt es für dich sowas wie ein Ranking? Was hat dich am meisten beeindruckt?
Eine Liste mache ich nicht, aber ich fand einige Länder wunderschöner als andere und habe mich da wohler gefühlt als in den meisten. Also Sizilien ist so ein Fall. Ich bin Historikerin, ich bin kulturinteressiert. Ich fand Sizilien großartig, voller Architektur, Geschichte, die Römer waren da, die Griechen, es gibt Tempel, römische Mosaike, es gibt barocke Städtchen und außerdem natürlich wahnsinnig gutes Essen und gutes Wetter und nette Leute. Aber ich muss gestehen, die Italien-Fans mögen es mir verzeihen, ich liebe Portugal. Ich liebe die portugiesische Mentalität, dieses Ruhige, dieses Freundliche, dieses, ich lasse dich in Ruhe, aber wenn du Hilfe brauchst, sag Bescheid, dann bin ich da. Und das ist einfach meine Liebe Nummer eins. Und dann habe ich aber seit vergangenem Jahr im Frühjahr ein neues, zweites Lieblingsland und das ist Albanien. Da hatte ich ein bisschen Bedenken. Ich gebe es ehrlich zu, ich hatte Vorurteile, wie wahrscheinlich viele. Balkanland, lange abgeschottet von dem Rest der Welt. Wahrscheinlich korrupt, überall Müll, schlimme Straßenhunde und der Diesel ganz schlecht und die Straßen furchtbar. Da ist zum Teil was dran, aber Albanien hat mich im Sturm erobert. Ich habe mich auf den ersten Blick verliebt in Albanien, weil die Menschen einfach wahnsinnig herzlich sind und unglaublich gastfreundlich. Also ich habe mich selten irgendwo so wohl und auch so sicher gefühlt wie in Albanien.
Und da gehen wir jetzt auch gleich hin mit dir. Aber eins möchte ich dich vorher noch mal fragen. Zwischen Hamburg und Haiti ist eine Reisesendung. Die, die zuhören, denken vielleicht darüber nach, das dann auch so zu tun, wie du es tust. Kannst du diese Art, deine Art zu reisen, weiterempfehlen?
Ja, sie ist einerseits großartig, weil wahnsinnig praktisch. Man kann überall hinfahren. Man kann in die kleinen Orte fahren, man muss nichts buchen, man kann sich spontan umentscheiden. Die Straße rechts ist schöner als die links, dann biege ich rechts ab, wollte eigentlich nach links, ganz egal. Dem Wohnmobil ist das egal. Und man kann in Europa auch überall unterkommen und man findet auch Wasser und überall einen Waschsalon. Und gerade mit Hund ist es wahnsinnig praktisch. Man hat immer so ein kleines rollendes Zuhause dabei. Aber man muss sich klar sein, dass diese große Freiheit, die auf Instagram präsentiert wird von den Vanlifern, ne, die ist in vielen Ländern Europas vorbei, weil vor allem auch seit Corona die Zahl der Wohnmobile so zugenommen hat, dass die Einheimischen zum Teil so die Nase voll davon haben, dass die Wohnmobile überall stehen und ihnen die Parkplätze rauben und die Sicht aufs Meer. Und einige von uns sind schwarze Schafe, wenige, aber die machen für alle alles kaputt. Die schmeißen ihren Müll durch die Gegend und Schlimmeres tun sie. Und deswegen gibt es viele Einschränkungen mittlerweile in vielen Ländern. Aber man findet abseits der ausgetretenen Pfade, zum Beispiel auch im Hinterland der Algarve in Portugal oder im Alentejo, immer noch die große Freiheit. Man muss dann halt mal woanders hinfahren, wo nicht so viele sind und immer mit den Leuten reden. Also wenn dann jemand des Weges kommt, dann frage ich, ist es okay, wenn ich hier stehe? Macht's was aus? Soll ich wegfahren? Und ich habe in 4 Jahren noch nie gehört, ja, stört mich total, mach, dass du wegkommst. Ist noch nie passiert.
Das sind jetzt mal wirklich wichtige Hinweise. Und wir sind jetzt mit Vanja Budde in Albanien, dem Land, das die Nomaden, ich sage jetzt nochmal so, dass die Nomaden am meisten überrascht und begeistert hat.
Mrisi Izanawe bedeutet übersetzt im Schatten der Feen. Der Agritourism liegt etwas abseits der Hauptstraßen, inmitten kleiner Dörfer. Er zeigt sich als Kombination aus Restaurant, kleinem Hotel, Streichelzoo, Käserei und Weingut. Der Weg führt am gut sortierten Hofladen und an neugierigen Ziegen in einem Gatter vorbei. Unter Bäumen sitzen Großfamilien an langen Tischen und lassen es sich schmecken. Es geht einen sanften Hügel hinauf, ein paar hundert Meter durch schnurgerade gepflanzte Weinreben.
Für den Wein aus der traditionellen Traube Calmet haben wir in internationalen Wettbewerben in London Preise gewonnen. Das hat uns viel Zuversicht verliehen, dass wir diese Tradition wiederbeleben können, diese Traubenvariante, die typisch ist für diese Gegend.
Sagt Dorian Pali, der mir in Vertretung des Chefs spontan den Betrieb zeigt. Ein paar Schritte weiter sind wir in einem Hof angekommen, um den herum sich der Weinkeller und andere moderne Produktionsräume gruppieren.
Diese Region war jahrhundertelang traditionell Bauernland. Aber unter Enver Hoxha waren keine eigenen Ideen erlaubt und auch kein Privatbesitz. Auch der Boden wurde enteignet.
Die so verloren gegangenen Anbautraditionen wolle Mrisi Izanawe wiederbeleben, sagt Dorian Pali und stößt eine schwere Edelstahltür auf. Aus der von Kleinbauern aus der Umgebung angelieferten Milch wird hier Käse gemacht.
So, we can take a look how the milk is processed. No more.
Drinnen drehen Angestellte in weißen Kitteln und mit Häubchen auf dem Kopf Käseleibe herum, die in Holzbottichen in Lake schwimmen. In anderen Räumen werden Schinken und Würste geräuchert. Aus Obst und Gemüse entstehen Konfitüren und Chutneys, die man im Hofladen kaufen kann. Alles in Bio-Qualität, betont Dorian Pali.
Eine unserer größten Herausforderungen ist, dass die Höfe so klein sind. Wenn in Zukunft nicht mehr dafür getan wird, junge Leute in die Landwirtschaft einzubinden, wird es sehr schwierig, an das Rohmaterial in der von uns gewünschten Qualität heranzukommen, an frische Milch und frisches Fleisch.
Denn eines der größten Probleme Albaniens, neben der Korruption, ist der Exodus der Jugend. Zehntausende junge Männer und Frauen verlassen das kleine Balkanland, um im Ausland zu arbeiten. In nachhaltiger Landwirtschaft und sanftem Tourismus sieht Dorian Pali eine Zukunft für sein Land. Die Qualität der Produkte der Familienbetriebe ist hervorragend. Auf den Märkten kann man für wenige Leck süße Äpfel und knackige Gurken kaufen.
We have more than 300 days per year of sun. Even the fact that we have.
Bei uns scheint mehr als 300 Tage im Jahr die Sonne. Weil die Höfe so klein sind, nutzen die Bauern die Natur nachhaltiger. Als Dünger für das Gemüse verwenden sie den Mist ihrer Tiere, die weder Kraftfutter noch Antibiotika bekommen. Das ist der Grund dafür, dass wir mit kleinen Produzenten arbeiten.
Am Nachmittag nimmt sich der Chef Altin Prenga Zeit für ein Gespräch. Etwas ermattet vom Ansturm der Gäste am Mittag sitzt er auf der Terrasse vor dem modernen Restaurant mit viel Glas und hellem Holz. Es ist in ganz Albanien bekannt und immer voll. Nach Jahren als Köche in Norditalien sind Altin Prenga und sein Bruder Anton vor 15 Jahren in ihr Heimatdorf Fischte zurückgekehrt. Sie haben die Slow-Food-Bewegung in Albanien mitbegründet und sich dann 2012 mit einem Restaurant hier in ihrem Elternhaus auf dem Land selbstständig gemacht.
I come back with clean ideas.
Ich bin zurückgekommen mit einer klaren Idee, den Einheimischen und den internationalen Gästen zu zeigen, wie man stolz darauf sein kann, Albaner zu sein. Und um typisch albanische Gerichte zu servieren, lokale Speisen. Um das Beste meines Landes zu zeigen, die Energie der Menschen hier, der Kellner und alle anderen. Die Leute sind so positiv.
Die sehr aufmerksamen und freundlichen jungen Kellner und Kellnerinnen im Restaurant sprechen fließend Englisch. 95 Menschen aus der Region haben im Mrisi Izanave mittlerweile Arbeit gefunden. Und gute Jobs sind eine Seltenheit im ländlichen Albanien. Neben Restaurant und Hofladen gibt es ein kleines Hotel im Landhaus des Großvaters. Es wurde 1940 aus Feldsteinen erbaut. Eine Design- und Architekturfirma aus der Hauptstadt Tirana hat es um einen stylischen Glaserker über zwei Etagen ergänzt, der die Innenräume mit Tageslicht flutet. Die meisten Gäste kämen aus Deutschland, erzählt Altin Prenga.
Wir sind darüber glücklich und dankbar, denn wir müssen hier die Wirtschaft ankurbeln, damit die jungen Leute nicht alle weggehen. Mit dem Tourismus können wir diese ökonomischen und sozialen Probleme lösen.
Doch statt immer mehr große Ferienresorts an die einst lauschigen Buchten der albanischen Südküste zu bauen, sollten lieber die ländlichen Gegenden entwickelt werden, fordert Altin Prenga. Nur Nachhaltigkeit biete eine sichere Zukunft, nicht der schnelle Boom. Ein Problem sei aber Albaniens schlechtes Image in Europa.
So many people think Albanians is just criminal and this is really not good.
So viele Leute glauben, dass es hier nur Kriminelle gibt. Das ist nicht gut. Daran müssen wir mit aller Kraft arbeiten. Unsere deutschen Gäste kehren zurück nach Hause und können dort hoffentlich erklären, wie wir Albaner wirklich sind.
We hope.
Beeindruckendes Albanien. Vanja, reist du jetzt weiter mit dem Wohnmobil nach deiner Deutschlandpause?
Ja, also diesen Sommer mache ich ja ganz was Exotisches und bleibe in Deutschland, weil ich gemerkt habe, nach 4 Jahren rutscht mir mein eigenes Land so ein bisschen weg. Also ich bin Deutsche, da beißt die Maus keinen Faden ab. Ich lebe über Sprache, die ist mir wichtig und ich freue mich jetzt ins Kino zu gehen und was die Leute da auf der Leinwand reden, das verstehe ich. Und ich muss, wenn ich mich unterhalte, nicht immer Fremdsprachen bemühen, was auf Dauer anstrengend ist. Und ich gehe in Ausstellungen und da sind dann Informationstafeln und die kann ich lesen und die verstehe ich. Und auch meine Freunde und Familie, also ich habe zwar eine WhatsApp-Gruppe, die ganz viele Fotos über sich ergehen lassen muss und oft klagt und jammert, dass ihre Speicher von ihren Handys schon zugemüllt sind mit meinen Geschichten und meinen Fotos. Aber das ist nicht das Gleiche wie mit Freunden zusammensitzen und ihnen in die Augen gucken oder sie umarmen. Und das habe ich gemerkt, nach 4 Jahren fehlt mir. Deswegen bin ich jetzt tatsächlich bis Mitte September in Deutschland. Dann geht es aber wieder los, wieder über Bosnien-Herzegowina nach Albanien, Südalbanien diesmal, was ich noch nicht kenne. Und wenn es da zu ungemütlich wird, dann weiter nach Griechenland auf den Peloponnes. Und ich werde so weiterleben im Wohnmobil, also zumindest auf die absehbare Zeit. Ich plane nicht, mir wieder eine Wohnung zu mieten, weil ich vermisse auch nichts. Also außer natürlich Freunde und Familie. Vermisse ich gar nichts auf diesen wenigen Quadratmetern, also weder Möbel noch irgendwelche Dinge, außer vielleicht einen Garten, den hätte ich gern. Und das ist natürlich schwierig und stattdessen fahre ich dann mit so einem traurigen Basilikumtopf rum. Ne? Das ist dann mein kläglicher Ersatz. Aber sonst fehlt mir gar nichts.
Mit Vanja Budde haben wir das Reisen mit dem Wohnmobil über Jahre kennengelernt und auch so ein bisschen die Grenzen dessen. Vanja, ich danke dir, tolle Eindrücke.
Ich danke dir.
Und schönes Reisen weiterhin natürlich.
Danke.
Das war Zwischen Hamburg und Haiti. Zum Haiti-Team gehören Marion von Klarenau, Christian Beseke und Udo Schmidt. Und jetzt nochmal schnell ein Anliegen eigener Sache. Ich hoffe, Sie sind noch dabei geblieben, ihr auch. Wir möchten Sie und euch, liebe Hörerinnen und Hörer, besser kennenlernen. Wie gut gefällt Ihnen Zwischen Hamburg und Haiti? Wie könnte der Podcast noch besser werden? Welche Themen sind besonders interessant? Wir haben eine Online-Umfrage erstellt. Der Link steht in der Beschreibung zum Podcast. Danke fürs Mitmachen. Wenn es denn dazu kommt, Grüße von Udo Schmidt.
Hey, hier kommt jetzt noch ein Podcast-Tipp. Wir sind
Jan,
Daniel,
Katharina
und wir machen für euch den Bücher-Podcast Eat, Read, Sleep.
Bücher-Podcast?
Klingt unsexy.
Moment, wir machen ja keinen klassischen Ich-erzähle-euch-was-ihr-lesen-müsst-Podcast, nein.
Wir diskutieren über Elfensex im Fantasy-Roman.
Wir bringen Lieblingsbücher mit, Bestseller, Klassiker, Liebesromane, krasse Literatur.
Für alle Lesetypen und auch für Leute, die gar keine Zeit haben zu lesen.
Ja, die können ja stattdessen unseren Podcast hören.
Ja, genau. Quasi als Leseersatz.
Abgesehen von Buchtipps und gelegentlichen Verrissen gibt es auch Interviews mit Büchermenschen bei uns.
Die All-Time-Favorites der HörerInnen.
Und jede Menge Fun-Facts rund um Literatur.
Eat, Read, Sleep findet ihr in der ARD-Audiothek.
Am besten direkt abonnieren und Teil unserer Community werden.
Wir haben nämlich auch Fanclubs in ganz Deutschland.
Eat, Read, Sleep. Bücher für dich. Ein Podcast von NDR Kultur. Alle Folgen in der ARD Audiothek.